Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Tag der Erde, der alsbald ansteht in seiner 34. Auflage, und zwar am 21. April 2024 und im Zusammenhang mit dem Tag der Erde auch mit dem Umwelthaus Kassel. Unsere beiden Gäste, die wir heute eingeladen haben, stellen sich ganz kurz selber vor und die Dame hat den Vortritt.
Ja, hallo, mein Name ist Martina Keller und ich bin Teil des Organisationsteams des Tag der Erde gemeinsam mit meiner Kollegin Christina und vielen weiteren Ehrenamtlichen. Und wir machen das seit 2019, also schon im fünften Jahr jetzt.
Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Matthias Schäpers, ich bin der Vorsitzende vom Umwelthaus Kassel e.V., bin das seit 2 Jahren und bin allerdings auch schon ein paar weitere Jahre schon im Vorstand des Umwelthauses tätig.
In unserer Sendung vom 28. März 2024 geht es jetzt um diesen Tag der Erde, der sozusagen noch vor uns liegt, in seiner 34. Auflage. Wir hatten es schon gesagt. Und vielleicht jetzt an euch beide die Frage, was erwartet uns als Besucherinnen und Besucher dieses Tages der Erde?
Also, was erwartet uns? Vielleicht zu Beginn erstmal zum Standort. Es wird diesmal Kassel-Bettenhausen sein. Da sind wir auch zum ersten Mal. Das freut uns ganz besonders. Wir versuchen ja immer wieder in einem anderen Ortsteil den Tag der Erde stattfinden zu lassen. Waren schon an vielen Ortsteilen, haben festgestellt, Mensch, Bettenhausen, da waren wir noch nicht. Was erwartet uns? Also der Ort, das wird die Sandershäuserstraße sein und die Agathofstraße. Und es wird natürlich wie immer ein buntes Programm geben, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Es wird ein Kulturprogramm geben und es wird auch ein Schwerpunktthema geben, was mit dem Ortsteil zu tun hat. Wir haben in der direkten Umgebung des Tag der Erde die Salzmann-Fabrik und das werden wir zum Beispiel auch thematisieren.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage jetzt von meiner Seite. Es gehört zur Tradition des Tages der Erde, dass eine zentrale Hauptverkehrsstraße gesperrt wird und dann eben ja wir als Bürgerinnen und Bürger auf dieser Straße ganz andere Dinge erleben dürfen. Warum ist das so?
Also das gehört zum Grundkonzept des Tag der Erde. Wir gesagt haben, okay, wenn wir über lebenswerte Städte sprechen, dann geht es auch darum, einmal Perspektivwechsel darzustellen. Das heißt, wenn wir gerade eine stark befahrene Straße, die wir eigentlich nur vom Auto heraus kennen oder von eben diesem starken Verkehr, wirklich dieser Straße mal ein ganz anderes Gesicht zu geben. Perspektivwechsel heißt, sie lebenswert zu gestalten und einfach mal ganz anders zu bespielen, zu Fuß zu gehen, darüber zu laufen und ja, ein Fest zu feiern und damit eben auch zu zeigen, wie auch die Qualität eines städtischen Bereichs, einer großen Straße im Endeffekt aussehen kann. Das ist so ein Schwerpunkt, das steckt hinter diesem Thema der Straßensperrung.
Und nochmal ganz, ganz kurz jetzt Stichwort Bettenhausen. Wenn wir, also kommt der Tag der Erde jetzt wie so ein UFO eingeflogen und macht dann sozusagen diese Aktion und dann entschwindet es wieder? Oder dockt ihr euch an die Initiativen und an die Projekte vor Ort an und entwickelt ihr das mit denen gemeinsam? Also wie geht ihr daran?
Genau, ja, also letzteres. Wir treten natürlich an Akteure und Initiativen im Stadtteil auch ran. Ne? Also wir sind im Kontakt mit dem Ortsbeirat. Wir waren oder sind dieses Jahr im Kontakt mit dem Stadtteilzentrum, mit dem B-Netz in Bettenhausen, wo sich Kultur und ja, Künstlerinnen, also Akteure aus dem Bereich organisieren und auch dem Sandershaus. Ist ganz wichtig, mit den örtlichen Akteuren gemeinsam zu arbeiten und da auch zu gucken, was möchten die beitragen und wie können wir gut zusammenarbeiten. Also das ist immer so mitunter der erste Schritt, auch zu gucken und die entsprechend auch abzuholen und dann gemeinsam auch zu überlegen, was ist möglich und wie und an welcher Stelle möchten sie sich einbringen.
Und vielleicht kurze Frage, also so, wenn alle diejenigen, die den Tag der Erde noch nicht kennen, es ist ein großes Umweltfest sozusagen, vielleicht könnt ihr dazu gleich das nochmal ein bisschen konkretisieren, wie genau ihr das seht, aber wie lange dauert es, das vorzubereiten? Martina, seit wann arbeitest du da schon dran?
Genau, also es gibt da Hochphasen für den Tag der Erde und ich sag mal, startet so im Dezember, starten wir letztendlich mit einem Save the Date und was an den ganzen Tag der Erde Verteiler, der sich über ja die vielen Jahre jetzt aufgebaut hat, rausgeht und dann im Januar mit der konkreten Streckenplanung, dem teilnehmenden Management, dann Februar die Hochphase in den März jetzt rein. Wir schließen tatsächlich die nächsten Tage die Standortplanung ab. Die wird jetzt auch digitalisiert und dann gehen die Infos auch an die Teilnehmenden raus. Im April gibt es dann noch die kleinen Details und Feinheiten, die man nicht vergessen sollte. Und dann am 21. April eben der Veranstaltungstag, der immer wie so eine kleine Welle über und drüber schwappt und dann ist auch schon wieder vorbei.
Und ja gut, und danach, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ist wahrscheinlich bei euch auch so. Stichwort teilnehmenden Management hört sich jetzt sehr komplex und kompliziert an. Und du sagst, die Standverteilung ist ein Thema. Umreißt das doch mal bitte kurz, wie wir uns das vorstellen können und auch wie viele Stände, meines Wissens meistens über 100, dort vertreten sein werden und auch welche Richtung das ist. Also worüber reden wir da eigentlich?
Genau, wir sind ja zu zweit in der Organisation, also jetzt hauptamtlich mit der Unterstützung von den Ehrenamtlichen und teilen uns das auf in teilnehmenden Management. Da sind wir im Moment bei um die 180 Ausstellenden, die dieses Jahr mit dabei sein werden. Das ist bunt durchmischt aus den Bereichen Umwelt, Soziales, Kultur, auch Politik, und auch Religion. Nicht nur Initiativen, also größtenteils sind es Vereine und Verbände auf Initiativen und dann aber auch kommerzielle Stände, die sich mit dem Thema Umwelt auch beschäftigen und Produkte in diese Richtung herstellen. Und natürlich die Gastro, die noch mit dazu kommt, wo wir auch Kriterien anlegen. Also wir haben in den letzten Jahren dafür auch Kriterien entwickelt für die Auswahl der Teilnehmenden. Da geht's dann beispielsweise um vegane und vegetarische Speisen. Ne? Also den Bratwurstskandal von 2017 ist wahrscheinlich in Erinnerung geblieben. Den meisten können es ja hier erwähnen, dann haben wir es auch schon abgefrühstückt. Genau. Also da gibt's unterschiedliche Kriterien, auf die wir Wert legen.
Vielleicht kann ich da gerade noch ergänzen, weil ich finde das ganz, ganz spannend, wie sich das auch weiterentwickelt hat mit den Kriterien, gerade durch die Zusammenarbeit mit Martina und Christina, dass wir eben gesagt haben, wir wollen ja im Endeffekt auch die Teilnehmer mitnehmen auf diese Reise, wie wollen wir sozusagen nachhaltiger werden, und dieser Kriterienkatalog, der sorgt eben dafür, dass wir tatsächlich auch das umsetzen, was ja auch Konzept des Tages der Erde ist, ne, dass wir zeigen wollen, wie müssen wir eigentlich leben, wie wollen wir unsere Welt weiter gestalten, damit wir eben nachhaltiger leben können, und diese Kriterien werden sozusagen Stück für Stück immer weiter angezogen, damit entsprechend dann auch bis in die Lieferkette rein geguckt wird, dass auch dort eben Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden.
Und für unsere Hörerinnen und Hörer, Martina, im Vorgespräch hast du gesagt, dass ihr sogar, das kannst du gleich nochmal konkretisieren, wer ihr dann ist, ein Buch geschrieben habt über nachhaltiges Veranstaltungsmanagement. Lasst uns doch mal ein bisschen daran teilhaben, um das an Beispielen irgendwie konkreter zu machen. Also das heißt, was können wir uns konkret darunter vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gastrobetreiber bin und möchte beim Tag der Erde irgendwie teilnehmen? Also so, dann ist es ja euer gutes Recht zu sagen, wir haben da bestimmte Kriterien, die wir anlegen, und welche Kriterien sollte ich erfüllen?
Genau, ja, wir haben tatsächlich letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, weil das Thema uns auch schon länger umtreibt und wir auch an der Uni dazu auch lehren. Deshalb ist es ein schön anschauliches Buch, was wir auch für die Ausstellenden mitunter empfehlen, da mal reinzulesen, weil es viele Tipps auch gibt. Was wir empfehlen für die Gastro-Teilnehmenden, also zum einen ist es für uns wichtig, dass vegane und vegetarische Speisen angeboten werden, also Verzicht auf Fisch und Fleisch. Und dann geht's eben nochmal weiter zu gucken, ökologische Lebensmittel bestenfalls aus der Region und dann auch saisonal zu nutzen. Dort, wo Lebensmittel aus Übersee oder mit einem längeren Weg eingesetzt werden, die jetzt hier nicht angebaut werden, ist es uns wichtig, dass fairer Handel dahinter steht natürlich. Und dann schauen wir auch, dass sie nicht zu hoch verarbeitet sind. Also es geht darum, dass die Speisen am Tag der Erde auch frisch hergestellt sind. Das ist bei den meisten der Fall. Und natürlich noch das Thema Plastik, was mit dem Speiseangebot einhergeht, weil wie erfolgt die Ausgabe der Speisen? Und da schauen wir einfach, dass wir von Einweg auf Mehrweg umstellen. Wir hatten letztes Jahr ein schönes Konzept dazu gefahren, so einen kleinen Piloten-Mehrwegsystem gemeinsam mit dem Velokurier Kassel, die uns da auch unterstützt haben und das auch in diesem Jahr wieder versuchen werden oder auch tun, um letztendlich hier nochmal den Müll, der anfällt, zu vermeiden.
Ich habe da gerade so eine, ist es so, vom Veranstaltungscharakter her so ein bisschen, sage ich mal, in Anführungszeichen, so eine Feel-Good-Messe für nachhaltiges Leben? Wie würdet ihr es bezeichnen?
Jein, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Es ist ja eine Messe, also wir haben die kommerziellen Ausstellenden mit den nachhaltigen Produkten. Klar, da könnte man sagen, viel gut Produkte, wo man reinfällt, aber der Tag der Erde auch als eine Veranstaltung, die ein Informationsangebot, ein sehr ungezwungenes Informationsangebot an unterschiedlichen Initiativen aus den genannten Bereichen, also Umwelt, Soziales, Kultur und Politik anbietet, wo man hinkommen kann, mal schauen kann, was gibt's eigentlich, ohne dass man schon im Verein oder im Verband dann direkt drinsteckt mit dem Ehrenamt. Also das ist immer ganz schön, dass nichts muss, alles kann und da eine große Vielfalt gegeben ist.
Vielleicht noch, das war jetzt ein bisschen fokussiert auf diese Gastro-Geschichte. Ich weiß, also wir haben vor 1000 Jahren in Kirchdittmold mal für das Stadtzeit Kassel Magazin einen Stand gemacht, ne? Also so, wo wir uns bewerben mussten auch, und dann wird geklärt, kann ich dabei sein, kann ich nicht dabei sein, ja? Und auch, das heißt, auch für die Ausstellenden ist ja das auch durchaus eine Fragestellung. Also was heißt, was legt ihr denn da für Kriterien an? Wer kann, wer darf teilnehmen oder wo zieht ihr möglicherweise eine rote Linie?
Genau, also wir haben ja Kriterien, die veröffentlicht sind auf unserer Webseite auch, und uns ist wichtig, dass die Teilnehmenden einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten, dass sie aus der Region kommen, also wir haben einen Umkreisradius von 150 Kilometer plus minus gezogen, dann, dass die Produkte nachhaltig sind, auch noch vor dem Hintergrund, was ich schon genannt hatte, und dass auch in der Produktwertschöpfungskette Nachhaltigkeit gegeben ist. Das ist für uns wichtig. Und wir fragen das mit der Anmeldung auch ab, indem die Teilnehmenden einen Steckbrief bei uns einreichen. Das gab es letztes Jahr das erste Mal und den entwickeln wir auch immer weiter. Wir müssen gucken, wir haben großes Spektrum an unterschiedlichen Teilnehmenden und da passt der Steckbrief nicht immer auf jeden. Und da sind wir auch dran, das zu verbessern und das stetig abzufragen und gemeinsam mit den Teilnehmenden in den Dialog zu gehen, um es dann auch das Thema anzugehen, wenn es noch nicht da ist, und bestimmte Prozesse auch zu verbessern.
Jetzt, also Leuten wie dir, die auch wissenschaftlich arbeiten, denen geht so ein Wort wie Wertschöpfungskette relativ locker von den Lippen. Könntest du für unsere Hörerinnen und Hörer mal ganz kurz in 2, 3 Sätzen sagen, was genau das meint?
Ja, das Wort Wertschöpfungskette, ne, das ist stark nachgefragt und ich erkläre das natürlich gerne. Also es geht darum, woher kommt eigentlich ein Produkt, wie wird's oder auch wo wird's verarbeitet, welche Schritte stehen da dahinter, bis es dann bei mir selber ist, ne, und bei einem gastronomischen Angebot. Ich habe hier, nehmen wir mal den Wrap, da geht's darum, wo kommt der Teigfladen her und auch die Inhalte darin, das Gemüse, kommt es aus der Region, ne, durch wie viele Hände ist das schon gegangen, also das ist das Wort der Wertschöpfungskette und hinterher, was für eine Wertschöpfung, also was kommt für einen Wert raus, was ist für ein Produkt dann da und wer hat da aller teilgenommen, um das dann auch zu erstellen.
Vielen Dank erstmal für diese kleine Erklärung. Jetzt ist es so, also wir waren gerade auf der Gastro-Seite, auf der Teilnehmerseite. Es gibt beim Tag der Erde auch ein sehr ausführliches und auch sehr, sehr spannendes Kulturprogramm. Matthias, also vielleicht könntest du uns da nochmal so abholen und auch ein bisschen neugierig machen, was uns als Besucherinnen und Besucher auf dem diesjährigen Tag der Erde in Bettenhausen erwarten wird.
Ja, das Kulturprogramm ist im Endeffekt auch immer eine weitere Säule des Tags der Erde. Und da werden wir natürlich auch immer wieder gerade die Kulturschaffenden aus dem Ortsteil mit einbeziehen. So passiert es auch dieses Jahr wieder in dem Stadtteilzentrum Aggerthof. Und es gibt ja auch das Sandershaus, die sich beide extrem engagieren und auch ein tolles Programm aufstellen. Es wird verschiedene Musikacts geben, andere Veranstaltungen. Wir haben ja auch immer ein einen Zauberer dabei für die Kinder. Also es gibt ein ganz unterschiedliches, buntes Programm dazu. Und wir haben ja auch seit letztem Jahr eine Bühne, eine große Bühne, in der es dann auch immer ein spezielles Thema gibt. Das letzte Jahr haben wir da über verschiedene Themen des Klimaschutzrats diskutiert. Dieses Jahr wird es eben um das Thema der Salzmann-Fabrik gehen. Und es wird ja auch neuerdings der Kasseler Klimaschutzpreis auf dem Tag der Erde vergeben.
Und für diejenigen, kleiner Werbeblock jetzt, ne? Also für diejenigen, die sich schlau machen wollen, das wahrscheinlich ist das Programm noch im Fluss, bis es dann irgendwann soweit ist. Wo kann ich mich schlau machen, was ich auf dem Tag der Erde werde erleben können?
Genau, also da gibt's ja unsere Internetseite www.tagdererde.net. Genau, so war das jetzt richtig. Genau, da wird man alle Informationen finden. Da kann man sich auch nochmal grundlegend informieren, was eigentlich hinter der Grundidee des Tag der Erde steckt. Und da wird es dann auch das ganze Programm geben. Ist auch ganz wichtig, weil wir gerade beim Kulturprogramm unterschiedliche Standorte haben. Es wird die Hauptbühne geben, wird am Agathof-Zentrum was passieren, am Sandershaus und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Und da ist natürlich dann auch wichtig, weil es wirklich so viele tolle Acts geben wird, dass man dann auch auf die Uhrzeiten schaut, wann, an welcher Stelle was passieren wird, wo welche Band beispielsweise auftreten wird.
Und normalerweise startet es um 11, ist es richtig, dies Jahr auch so?
Genau, ja. Von 11 bis 18 Uhr.
Und wie ist es, also wenn ich mir das jetzt so vor Augen führe, ja, okay, wir haben einen Umkreis, habt ihr ja gesagt, Teilnehmende von bis zu 150 Kilometern, die müssen alle irgendwie nach Kassel kommen. Kommuniziert ihr nach draußen, dass die Leute möglichst mit dem ÖPNV anreisen oder gibt es da, wie ist das geregelt?
Ja, also im Endeffekt achten wir ja selbst schon bei der Standortwahl darauf, dass man diesen Standort perfekt mit dem ÖPNV erreichen kann. Es gibt ja auch die Möglichkeit, seine Fahrräder da optimal aufzustellen. Also wir gucken auch, dass wir sozusagen an dem Anfang und Ende der Meile genügend Fahrradbügel aufstellen. Es gibt jetzt auch da kannst du vielleicht ganz kurz erwähnen, noch ein zusätzliches Angebot für die Radfahrer. Aber generell gehört das natürlich zum Gesamtkonzept, dass wir sagen, wenn wir schon eine stark befahrene Straße sperren, dann bietet sich's natürlich auch an, eben nicht mit dem motorisierten Individualverkehr anzureisen.
Genau, dieses Jahr haben wir eine Kooperation mit Radrast, nennt sich das Unternehmen, die Fahrradständer oder Bügel uns zur Verfügung stellen werden. Und wir haben voraussichtlich mehr Bügel wie in den letzten Jahren auch und können da das ganz gut den Besuchenden dann ja entsprechend auch dann zur Verfügung stellen an den Anfangs- und Endpunkten, je nachdem von wo man dann kommt, der Strecke.
Und ich würde jetzt ganz gerne nochmal zu diesem Thema Salzmann, was ihr euch als Thema naheliegend bei Bettenhausen auf die Agenda gesetzt habt. Matthias, du kommst ja selber aus der Stadtplanung, aus der Architektur und Salzmann, ich war neulich bei einer Veranstaltung vom Stadtforum zu Salzmann, wo wir vor Ort waren, wo wir durch Bettenhausen durchgelaufen sind, wo wir im Stadtteilzentrum Agathof gesessen haben und wo Leute aus Bettenhausen berichtet haben, als was für eine krasse Wunde sie das eigentlich empfinden, dass da nichts passiert, ne? Dass da über diese vielen Jahre nichts passiert, dass dieses hochrangige Kulturdenkmal mehr oder weniger dem Verfall preisgegeben ist. Das sind ja jetzt so ein bisschen die Rahmenbedingungen, sage ich mal, zu diesem Salzmann-Projekt. Und wenn du sagst, ihr habt da ein Panel oder, ne, oder eine Gesprächsrunden und so weiter, wie stellen wir uns das vor? Was denkt ihr, was dort diskutiert werden wird? Und wie kann das, was dort diskutiert wird, vielleicht auch in einem positiven Sinne einen Beitrag leisten, dass das Projekt nach vorne kommt?
Ja, also vielleicht erstmal generell, warum haben wir uns dieses Thema ausgesucht? Wir wollen natürlich auch immer gucken, dass wir speziell etwas nehmen, was auch mit dem Ortsteil zu tun hat, in dem wir uns befinden. Und da hat sich das einfach angeboten. Du hattest gerade gesagt, ich bin ja Architekt, Stadtplaner und beschäftige mich sehr intensiv mit diesem Thema auch. Und da fiel ziemlich schnell auch die Entscheidung, dass wir das so als einen Schwerpunkt beim Tag der Erde sehen. Und gerade Salzmann-Fabrik, ich habe mein Diplom vor fast 25 Jahren hier in Kassel gemacht und da war der graue Raum, wer das kennt bei den Architekten, der war schon voll mit Projekten von der Salzmann-Fabrik. Also wie lange wir uns schon mit diesem Projekt hier beschäftigen, das ist schon verrückt. Und wenn ich in anderen großen Städten gucke, dann sind das immer Perlen, wo es fantastische Konzepte gibt und die auch relativ schnell umgesetzt werden. Das ist das, was uns und viele Kassler auch wundert, warum es bei diesem Projekt so zäh zugeht. Und deswegen haben wir gesagt, dass, da setzen wir einen Schwerpunkt. Und das Tolle ist, das ist auch wirklich, das wird wirklich ein tolles Programm. Also die Architekten aus dem CAZ in Kuba, die werden eine Ausstellung machen. Die werden sozusagen auf großen Plakaten zeigen, was bisher alles schon mal so geplant wurde, was da passiert ist. Ja, da wird es vielleicht die ein oder andere Führung geben. Und dann haben wir auch ganz tolle Redner und haben beispielsweise den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, den Armando Samsu Sattler, eingeladen. Das ist auch so ein Guru für Bauen im Bestand und der wird eine Keynote halten auf unserer großen Bühne. Es wird der Präsident der Hessischen Architektenkammer, der Gerd Greiner, wird reden und wir haben natürlich auch unsere neue Klimarätin, die Simone Fedecke, eingeladen, die dann auch zu diesem Thema Stellung nehmen wird. Also das wird ein ganz klarer Schwerpunkt und sicherlich auch eine spannende Diskussion werden auf dem Tag der Erde.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für diesen Impuls und wenn wir jetzt über solche Projekte wie Salzmann sprechen, die eine wichtige Bedeutung nicht nur für den Stadtteil, sondern eigentlich für die gesamte Stadt haben, was einen Standort eben oder eine Standortentwicklung an so einem Standort angeht, dann ist es ja so, wir haben früher also hier im Stadtlabor oder auch im Sprechzeit-Podcast oft mit Christoph Nolder, dem ehemaligen Stadtbaurat, gesprochen und wir haben immer wieder gehört, dass die Stadt viele, viele Brücken gebaut hat und naja, und dass es jetzt immer noch so ist, wie es ist und da wäre jetzt das können wir hier jetzt nicht irgendwie definieren, wie es da irgendwie weitergeht, aber es wäre natürlich absolut wünschenswert, wenn da tatsächlich im Sinne des Stadtteils und der Stadt perspektivisch eine Entwicklung passieren kann. Aber Stichwort Stadt Kassel und Planungsamt und so weiter. Wir haben im Kasseler Osten ja auch mehrere Städtebauförderprogramme laufen. Wo Bettenhausen und die Unterneustadt für den Kasseler Osten eingebunden sind, Walda und das Forstfeld. Und wie ist die Kooperation mit der Stadt Kassel im Kontext jetzt auch eines Tages der Erde?
Also gut, wenn wir jetzt speziell diese Projekte anschauen, das werden wir natürlich auch thematisieren. Wir werden jetzt nicht nur den Finger in die Wunde legen und sagen, was ist jetzt an diesem Projekt nicht so gut gelaufen, sondern man kann sehr wohl auch gute Beispiele darstellen mit den Förderprojekten, die es in Kassel gibt und wie die sich so entwickeln. Aber ansonsten auf die Frage jetzt, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel? Die Stadt Kassel unterstützt uns ja intensiv. Wir werden ja auch gefördert, wir bekommen auch finanzielle Unterstützung und Stadt Kassel ist natürlich auch mit einem großen Stand dabei und kann eben entsprechend auch über Projekte, sei es nun Stadtplanung, Architektur, aber auch aus dem Umweltamt, einige Dinge zeigen und damit dann auch in die Stadtgesellschaft kommunizieren, an welchen Projekten denn hier in Kassel auch gearbeitet wird. Also generell, die Zusammenarbeit funktioniert gut und wir stimmen uns da auch gut ab.
Und dass jetzt beispielsweise der Klimaschutzpreis der Stadt Kassel vergeben wird am Tag der Erde, spricht natürlich auch dafür, dass das ja eine Würdigung von Seiten der Kommune ist für diese Veranstaltung. Kann man das so sehen?
Ja, dazu muss man sagen, dass die Idee kam auf mit dem Klimaschutzpreis im Klimaschutzrat und da haben wir, damals war ich auch noch im Klimaschutzrat, haben wir darüber diskutiert, welches Format denn ideal war und man hat relativ schnell sich darauf geeinigt und gesagt, Mensch, wir haben den Tag der Erde, das ist nun mal das größte Umwelt- und Nachhaltigkeitsfest in Kassel hier und da hat man gesagt, ja, das ist der würdige Rahmen für diesen Preis, um dann entsprechend auch diejenigen zu würdigen, die sich ja für das Thema Klimaschutz in Kassel engagieren.
Du sagst gerade, das größte Umwelt- und Nachhaltigkeitsfest in Kassel, der Tag der Erde, meines Wissens wirbt ja selber damit, dass er das größte Umwelt- und Nachhaltigkeitsfest in Deutschland ist. Ist das so? Habt ihr das mal irgendwie über so ein Monitoring checken können?
Ja, wir haben da ganz akribisch geforscht. Nein, also es ist so, wir können die Zahlen der Besucher gar nicht so eindeutig ermitteln. Wir sagen immer so um die 20.000, aber weil es kommen welche, es gehen welche, ne? Manche bleiben eine halbe Stunde, manche bleiben 3 Stunden an dem Tag, aber es ist schon eine ganze Menge und wenn wir das mit anderen Umweltfesten in Deutschland vergleichen, mag es tatsächlich so sein, dass wir das größte oder eines der größten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfeste in Deutschland tatsächlich sind. Es gibt ja auch noch andere Formate in anderen Städten, manche machen eine ganze Klimaschutzwoche oder so, ne? Und da muss man dann natürlich immer unterscheiden.
Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, warum findet der Tag der Erde ausgerechnet immer Richtung Ende April statt? Also vielleicht können wir das einfach auch noch mal so diesen kompletten Überbau für unsere Hörerinnen und Hörer transparent machen.
Also es gibt schon seit vielen Jahren weltweit den Tag der Erde. Also der nennt sich jetzt der Earth Day, genau. Und der findet in ganz, ganz vielen Städten statt Ländern statt. Ich glaube, in 175 Ländern, sagt man, findet er immer am 22. April statt. Also das ist das Datum, da passiert es jedes Jahr. Und weil dieser Tag nicht immer am Sonntag liegt, nehmen wir dann immer sozusagen den naheliegenden Sonntag, um dann den Tag der Erde hier in Kassel zu feiern.
Okay, also das heißt, ja, ich denke mal von der Entwicklung her, wir reden ja über den 34. Tag der Erde. Ich kann jetzt so schnell nicht gut rechnen, aber möglicherweise hat es was mit der lokalen Agenda zu tun, die damals irgendwann nach diesen Prozessen in Rio irgendwie aufgekommen ist. Also Matthias, weißt du da noch irgendwie so historisch gesehen was? Weil das waren ja damals, es gab ja immer schon UN-Konferenzen. Also jetzt kennen wir die Klimakonferenzen, ne, mit ihren, wo auch immer viel hingeflogen wird. Muss natürlich, ne? Aber es gab ja damals irgendwie diese, also Rio steht so für als so ein Synonym für so ein Nachhaltigkeitsturn, sage ich mal. So habe ich das wahrgenommen, ne? Und dann gab es die lokalen Agenda-Prozesse in vielen Kommunen, teilweise, die so durchgelaufen sind. Geht die Geschichte bis dahin zurück?
Kann man so sagen, ja. Ich würde tatsächlich sogar noch ein bisschen weiter ausholen. Ich würde mal bei dem Club of Rome anfangen. Das ist zwar jetzt schon über 50 Jahre her, aber da hat ja die Umweltbewegung erst so richtig Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, da rühren auch sozusagen die Wurzeln her oder daher kommt sozusagen diese Entwicklung auch für den Tag der Erde, dass man gesagt hat, seit über 50 Jahren gibt's den Earth Overshoot Day, dass wir oder den Erdüberlastungstag oder seit über 50 Jahren leben wir über unsere Verhältnisse und darüber wurden dann viele aufmerksam darauf und haben dann gesagt, okay, da müssen wir was machen. Umweltbewegung gibt's schon lange, aber haben dann gesagt, okay, und das wollen wir sozusagen mit dem Earth Day dann auch ein bisschen stärker in den Fokus rücken. Und hier in Kassel, ja, seit 34 Jahren ist jetzt nicht ganz so lang wie diese 50 Jahre, die ich gerade genannt habe mit dem Club of Rome, aber es hat eben auch was mit den mit der Agenda zu tun. Aber im Endeffekt fing die Entwicklung schon früher an.
Okay, vielen, vielen Dank erstmal bis hierher an diese Stelle. Wir haben jetzt so den großen Block, sage ich mal, zum Tag der Erde mal umrissen, was da jetzt konkret passieren wird. Ich würde jetzt ganz gerne mit euch nochmal gucken, wie wird das überhaupt möglich, dass es diesen Tag der Erde gibt? Also so, da ist es auf der einen Seite ist da das Umwelthaus, das du jetzt als Vorstandsmitglied, Matthias, vertrittst. Dann ist Martina und Christina sind dabei, beratend und organisieren. Vielleicht könnt ihr unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ein bisschen eine Idee davon geben, wie das Projekt sich organisiert.
Genau, wir organisieren uns so, dass wir ja ein Haufen, sage ich jetzt mal, sind von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen und haben da eine Struktur gefunden. Also wir starten im Dezember, ne, bevor es losgeht, also mit dieser Streckenauswahl. Und dann haben wir natürlich feste Termine, wo wir zusammenkommen und dann entsprechend unsere einzelnen Ressorts, die jede Person bearbeitet, besprechen gemeinsam und so Entscheidungen treffen. Und dann sind wir natürlich, sage ich mal, also dieses Hauptorganisationsteam im Austausch mit dem Vorstand, der dann wieder in den erweiterten Vorstand Themen mit einbringt, die wir jetzt nicht entscheiden, beziehungsweise da auch gar nicht die Entscheidungsbefugnis haben möchten. Und dann kommt die Kommunikation wieder an uns zurück und so arbeiten wir da, ich sage jetzt mal Hand in Hand, um die Veranstaltung zu ermöglichen. Also es gibt jetzt kein Tag der Erde Büro, ne, wo dann alle so sitzen. Wir sind da relativ remote unterwegs auch und es funktioniert wunderbar. Und stellen das dann so auf die Beine.
Martina, vielleicht kannst du uns einfach mal so eine Idee geben, wie groß, wie viele Menschen braucht es, damit eine solche Veranstaltung in Kassel Jahr für Jahr stattfinden kann. Und ich glaube, dass der größte Teil, so habe ich das im Vorgespräch wahrgenommen, bei Weitem keine Hauptamtlichen sind, sondern dass der größte Teil der Arbeit ehrenamtlich geschultert wird, oder?
Genau, also ich sag jetzt mal so, als Hauptteam sind wir unter 10 Leute und am Veranstaltungstag werden wir dann nochmal von weiteren Ehrenamtlichen unterstützt.
Okay, und Matthias, für das Umwelthaus als solches, ihr seid ja jetzt formal oder das Umwelthaus ist formal der Träger des Tages der Erde. Und wie haben wir uns das vorzustellen von der Wichtigkeit dieses Projektes, weil das Umwelthaus, da werden wir später noch zu kommen, natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Aufgaben für sich sieht.
Ja, im Endeffekt ist das unser wichtigster Tag im Jahr. Also dafür, das ist ein wesentlicher Grund, warum es auch das Umwelthaus gibt. Und darum dreht sich auch eine ganze Menge. Hat es gesagt, es gibt auch noch andere Aufgaben, kommen wir noch zu. Aber das ist einfach der Schwerpunkt. So wird das Umwelthaus auch in Kassel wahrgenommen als Initiator und Organisator des Tags der Erde. Und da sind wir auch ganz froh. Und es sitzen ja auch noch einige Verbände im Umwelthaus, in der Immobilie, die sich alle daran beteiligen. Aber Martina hat es eben schon gesagt, ansonsten im Umwelthaus selber ist es natürlich der Vorstand, ist es so ein Kernteam, die an dem Tag der Erde eigentlich auch nicht im Dezember schon, viel früher schon anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, ne, welchen Standort wählen wir. Das sind ja noch einige Themen, die wir da auch zu berücksichtigen haben. Wir haben ja noch ein ganz anderes Thema, das Thema Sicherheit etc. Also wir haben bestimmte Anforderungen bei der Standortwahl, die wir jetzt berücksichtigen müssen, die wir uns früher gar nicht so ausgemalt haben. Also es ist ein tolles Fest. Wir wollen der Stadtgesellschaft zeigen, wie nachhaltiges Leben funktioniert. Wir wollen einfach aber auch ein friedliches Fest feiern. Wir merken aber auch, die Anforderungen an dieses Fest werden immer größer. Da sind wir ganz froh, dass wir jetzt als Ehrenamtliche da nicht ganz alleine sind. Neben sozusagen Martina und Christina brauchen wir da aber auch immer mehr Leute, die sozusagen auch beim Sicherheitskonzept unterstützen etc.
Ja, also das wollen wir jetzt nicht vertiefen, weil das ist, glaube ich, eine ganz, ganz eigene Geschichte, ja. Was das angeht. Aber du hattest jetzt gerade gesagt, im Umwelthaus, was sich in der Wilhelmstraße findet, also in zentraler Lage der Stadt, jetzt auch sozusagen, wir erleben ja gerade in der Wilhelmstraße, dass sich da so eine Art Bildungsmeile oder Beteiligungsmeile, dabei ist zu etablieren, weil dieses sogenannte SDG-Lab der Universität Kassel ja auch dort ist, wo viele Veranstaltungen stattfinden. Der Future Space ist da hingegangen in die Wilhelmstraße. Ne? Also da erleben wir ja gerade so ein bisschen auch so einen Umschwung, weil wir natürlich auch mit Leerständen zu tun haben in der Innenstadt, und man weiß gar nicht, das ist ja auch, die Stadt Kassel arbeitet an einem Innenstadtkonzept und so weiter. Das sind jetzt nicht unsere Themen, aber ihr seid in dieser zentralen Lage im Herzen der Stadt mit vielen anderen Verbänden. Und da wäre jetzt irgendwo einfach mal mein Wunsch, dass ihr mal so eine kleine Hitliste aufruft, welche Verbände sich denn im Umwelthaus treffen, damit wir eine Idee davon bekommen, ja, wer da alles sitzt und wo man sich möglicherweise, wenn man ein Anliegen hat von außen, nicht nur aus Kassel oder auch aus der Region, wohin man sich wenden kann.
Ja, prima. Ja, danke für die Gelegenheit, weil das ist ja ganz wichtig, weil das Umwelthaus selber als Immobilie, das ist der Sitz in der Wilhelmstraße, und der Umwelthausverein, der hauptverantwortlich für den Tag der Erde ist, das ist ja auch nur ein Verein von mehreren, die in dem Umwelthaus sitzen. Und neben unserem Verein gibt es da eben noch Greenpeace, es gibt den BUND, es gibt den ADFC, es gibt den VCD, es gibt die Bürgerenergiegenossenschaft und die DGS, also die Deutsche Gesellschaft für Solarenergie oder ja, so Sonnenenergie, genau. Es gibt auch noch den Stromsparcheck, genau. Und es gibt auch hin und wieder kleine Initiativen, die unsere Räumlichkeiten nutzen, die auch mal für eine gewisse Zeit einfach einen Standort brauchen, dass man sie dort findet. Dafür bieten wir eben auch die Möglichkeit an. Und natürlich ist es so ein kleines Zentrum, das sich Bürger wenn Sie Fragen oder Themen haben hinsichtlich Umwelt, Nachhaltigkeit, dass Sie sich an das Umwelthaus wenden können, informieren können.
Habt ihr als Umwelthaus, die Aufgaben sind ja sehr vielfältig, die vor uns insgesamt stehen als Gesellschaft, sagen wir mal. Und Thema Umweltbildung, gibt es da Initiativen bei euch oder ist es erstmal sozusagen so, dass es diesen Raum braucht, tatsächlich einen physischen Raum, wo man sich treffen kann, wo man sich austauschen kann, wo man möglicherweise gemeinsame Projekte entwickeln kann? Wie handelt ihr das? Weil wir wissen ja, dass gerade auch im Umweltbereich die meisten Menschen sich ehrenamtlich engagieren und wir wissen auch, dass ehrenamtliches Engagement kann ein Hauptbetätigungsfeld werden, aber wir müssen natürlich auch alle irgendwie noch unseren Job machen, unseren Lebensunterhalt verdienen und so weiter. Also wie funktioniert das da bei euch?
Also vielleicht erstmal, es ist natürlich jeder Verband und Verein für sich eigenständig. Ne? Der BUND, Greenpeace, ADAC, wie sie alle heißen, hat sozusagen jeder seinen Schwerpunkt. Und jeder hat seine Mitglieder und betätigt sich in bestimmten Bereichen. Ob es jetzt das Thema Umweltbildung hattest du angesprochen, da gibt es eben auch den ein oder anderen Verband, der da aktiver ist als der andere. Ich glaube, wir würden alle gerne viel, viel mehr im Bereich Umweltbildung tun, aber genau das sind alles Ehrenamtliche, da gibt es halt nur eine begrenzte Zeit, die jeder zur Verfügung hat, aber generell ist es so, muss man sehen, werden unterschiedlichste Themen bespielt. Also es gibt eben diese Verkehrsverbände, es gibt die Umweltverbände an sich, es gibt, wie gesagt, die Bürgerenergie. Da gibt es schon, jeder hat so seine Schwerpunkte. Aber was das Besondere im Umwelthaus vielleicht noch ausmacht, ist, dass wir natürlich, und das ist so ein bisschen auch die Aufgabe des Vereins Umwelthaus, dass wir gucken, wo gibt es denn Schnittmengen? Wo schaffen wir denn Räume und können sozusagen auch Verbände, Interessierte und auch Themen so zusammenbringen, dass man mit einer Stimme sprechen kann, dass man so einen Verstärker darstellen kann. Und das bieten wir natürlich auch extern an, dass sie auch zu uns kommen können und sagen, okay, an dem Thema, da möchten wir uns gerne beteiligen und so können wir Multiplikatoren werden.
Und jetzt aus der Beobachtung vielleicht auch von dir mit Martina, die ihr jetzt mit dem Umwelthaushalt kooperiert, ist das so, ist diese Verstärkerfunktion, funktioniert die so, wie ihr euch das vorstellt? Kann man darüber, dass da Ressourcen sowohl räumlich als auch personell wie institutionell zusammenkommen, möglicherweise mal Themen auf die Agenda bekommen, in den lokalen Medien beispielsweise, die man als einzelner Verband nicht auf die Agenda bekommt. Also was hat das Umwelthaus da für ein Standing, sage ich mal, in dieser Landschaft der Stadt Kassel? Wie schätzt ihr das ein?
Ja, also ich schätze ein, also es hat ein Standing auf alle Fälle. Genau, ich sehe da aber auch noch Potenzial, jetzt mal so aus meiner Perspektive von außen, weil ich ja jetzt nicht in einem Verband oder Verein im Umwelthaus organisiert bin. Ich würde mir manchmal oder ich wünsche mir eigentlich für das Umwelthaus, dass da noch mehr Umweltverbände ja mit gebündelt werden oder damit nach außen aufgezeigt werden, weil eigentlich ich finde, das Umwelthaus ist auf der Seite der Zivilgesellschaft oder von zivilgesellschaftlicher Seite für die Umwelt einfach wichtig und bringt Themen in die Stadtgesellschaft ein. Und wenn man jetzt guckt, du hast gerade diese Bildungsmeile erwähnt, ne, wir haben weiter unten, haben wir die Uni, also die Wissenschaft, das ist ja dieser transdisziplinäre Gedanken, den man da auffassen kann und dieses Thema zum Rathaus ist es ja dann auch nicht mehr weit runter und es gibt den Klimaschutzrat, deswegen finde ich, ist es auch nochmal, kann man das Umwelthaus als ein Gremium auch sehen, was Themen eben auch nochmal entsprechend auf diese Ebene bringt, wo man dann auch politisch gucken kann. Und das machen die Verbände ja im Einzelnen auch. Aber ich finde das gebündelt, fände ich schön. Und ich sehe es ja beim Tag der Erde, wie viele Vereine es letztendlich noch gibt im Umweltbereich, die da alle ja vielleicht irgendwie mit aufzuzeigen. Ne? Die müssen da nicht alle sitzen, aber mhm. ja.
Matthias, hast du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ein konkretes Beispiel, wo das mal in eurem Sinne gut gelungen ist, dass man so ein, Neudeutsch würde man sagen, Agenda-Setting irgendwie machen könnte? Also, dass jetzt ein bestimmtes Thema mit auf die Agenda kommt?
Also ich nehme jetzt einfach mal gerade die ganz aktuelle Situation mit dem SDG Lab, mit dem wir nämlich gerade intensiv im Austausch sind und da eben schauen, an welchen Themen man denn zusammenarbeiten kann. Und da merkt man auf einmal, wie häufig eben doch schon Teilnehmer oder Mitglieder aus dem Umwelthaus an bestimmten Themen arbeiten, weil SDG Lab ist ja sozusagen die Verbindung der Universität so in den städtischen Bereich, in die Gesellschaft. Und wir haben eben in den Verbänden schon bestimmte Experten, die auch schon früher über die Uni und SDG Lab und über andere Kanäle, es gibt ja auch noch andere Organisationen in Kassel, die sich in den ähnlichen Bereichen tummeln, auch schon immer aktiv sind. Das heißt, diese Vernetzung zwischen den Themen, die gibt es schon verstärkt. Und ein Beispiel, nehmen wir mal das Thema mit dem Fahrradkonzept, mit dem...
Das Radwegekonzept, oder?
Ja, richtig, richtig, genau. Und dann haben eben unterschiedliche Stakeholder aus der Stadtgesellschaft überlegt, Mensch, wo sind denn da die richtigen Ansprechpartner? Und da war es dann eben möglich, da sitzt der ADFC, da sitzt der VCD in dem Umwelthaus und dann hat man eben dort sich getroffen, hat die Räumlichkeit genutzt und hat gemeinschaftlich eben dort an solchen Themen gearbeitet. Und das sind, glaube ich, solche Beispiele, die, so wie Martina gesagt hat, sich natürlich aber auch noch verstärken können. Also da steckt tatsächlich auch noch Potenzial drin. Wir sagen immer, man muss immer schauen, ne, alles ehrenamtlich, was ist möglich. Aber da ist eine Menge möglich. Und das ist das, was ich ganz zu Beginn jetzt gerade meines Kommentars gesagt habe. Da passiert aber auch gerade viel. Gerade dadurch, dass jetzt in der Wilhelmstraße sich das so ein bisschen bündelt, auch mit dem SDG Lab, da werden wir Dinge, auch die Kräfte zusammenbringen und bündeln. Und da wird auch das Umwelthaus, denke ich, dann in Zukunft eine stärkere Rolle spielen.
Vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir jetzt schon mehrfach in dieser Sendung dieses merkwürdige Wort SDG Lab gehört haben, zur Erläuterung, also so die Uni Kassel, wenn wir es jetzt draußen lesen, dann gibt es auch manchmal die Wortwahl Uni-Lokal, Uni-Doppelpunkt-Lokal, also so, das ist so ein bisschen die Idee, also der Elfenbeinturm der Wissenschaft kommt sozusagen zu uns als Bürgerinnen und Bürgern, wenn man das mal so übersetzen möchte. Und SDG steht für Sustainable Development Goals, das sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, 17 an der Zahl. Und die Universität Kassel hier hat ja die ambitionierten Pläne, einmal ein Institut aufzubauen und an diesem Institut sollen sich 17 Professuren finden. Ein Teil davon gibt es schon, die dann mit dem Thema dieser Nachhaltigkeitsziele, die UN für die gesamte Welt festgelegt hat, daran sozusagen weiterzuarbeiten und weiter zu forschen. Das vielleicht nochmal zur Erklärung, wieso es zu solch merkwürdigen Wortkonstellationen kommt. Ja. Ich würde ganz gerne nochmal mit euch, also es ist jetzt schon so ein bisschen geklungen, wir haben noch so plus minus 10 Minuten, in denen wir uns jetzt austauschen können, diese wünschenswerte Zukunft, ne? Also so, das war ja, das kam jetzt eben mal schon, so diese Vernetzungsimpulse, die es da gibt, die es auch über die Verbände, die im Umwelthaus jetzt beheimatet sind, hinausgibt, ne? Also so dann in dieser Wilhelmstraße oder vielleicht halt auch in die Region. Ich habe beispielsweise mal mitbekommen, dass eine Initiative draußen, die mit dem Thema dieser Geflügelzucht da bei Gudensberg irgendwie zu tun haben, die sich gegründet haben, die sich die Agrarwende auf die Fahne geschrieben haben, dass die halt auch das Umwelthaus als Andockpunkt halt irgendwie nutzen, obwohl sie nicht Mitglied sind. Matthias, du hattest das ja so in diese Richtung erzählt und das vielleicht halt auch nochmal für Leute, die vielleicht einen Raum suchen, wo sie sich eben andocken können, dann wäre sozusagen das Umwelthaus natürlich eine gute Möglichkeit dafür. Aber nochmal so zurück zu diesem Thema einer wünschenswerten Zukunft. Ne? Da reden wir ja über Dinge, die durchaus auch größer sind als das Umwelthaus als solches, wenn wir es jetzt mal als Immobilie sehen, weil ich nenne mal einfach als Stichwort Kassel 2030, ne, also die Stadtverordnetenversammlung hat sich selber ja den Auftrag gegeben, dass diese Stadt 2030 klimaneutral werden möchte. Das ist ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Und man darf ja auch dazu sagen, dass wenn man jetzt jemanden an verantwortlicher Stelle nicht mehr Stadtbaurätin nennt, sondern Stadtklimarätin, dann ist das ja durchaus auch ein Statement, ne? Also so, wo seht ihr euch, ne? Also so in diesem Zusammenhang, und wie kann ein Umwelthaus in einer Zukunft, in einer wünschenswerten Zukunft eben aussehen? Welche Impulse kann es in diese Stadt und in diese Region hineingeben?
Also vielleicht erstmal den Punkt, den du da mit dieser Initiative, mit dem Geflügelhof aufgenommen hast, das ist vielleicht so der erste Ansatz, dass man auch in der Zukunft versteht, Mensch, in dem Umwelthaus, da gibt es so viele Verbände, die schon jahrelange Erfahrung haben mit der Verbandsarbeit. Ja, das kann sozusagen jungen Initiativen helfen, wie man sich organisieren muss, wie man bestimmte Themen angehen kann. Also das Know-how zu nutzen, das würde ich mir wünschen, dass man das stärker nutzt. Ansonsten bin ich ein Fan von diesen kleinen Initiativen, die unheimlich schnell Dinge dann auch umsetzen können. Das ist super, und deswegen glaube ich, ist auch eher so das Umwelthaus so ein Anker, an dem man sich wenden kann und den man nutzen kann. Das ist so das eine Thema. Das zweite, mich ärgert es egal wo, ob jetzt im beruflichen Kontext, habe ich ja auch mit dem Thema nachhaltiges Bauen zu tun, egal wo ich gucke, es gibt ganz tolle Ansätze überall. Und in Kassel gibt es auch ganz viele tolle Ansätze, aber es ist oft so, dass wir an verschiedenen Stellen an den gleichen Themen arbeiten. Auch da wünsche ich mir, ob es jetzt das Umwelthaus ist, kann auch woanders sein, aber dass man sich committet und sagt, wir bündeln unsere Kräfte, dass nicht an verschiedenen Stellen Initiativen oder wer auch immer Akteure sozusagen an den Themen parallel arbeiten, dass man sich da zusammentut. Und der dritte Wunsch ist einfach, ich bin ein Fan vom Klimaschutzrat, ich finde das klasse, weil der bildet die Stadtgesellschaft ab. Es sind sozusagen verschiedene Player aus der Stadtgesellschaft da mit dabei, und es gibt ja die inhaltlichen Gruppen. Was ich mir noch wünsche, und es ist vielleicht auch so ein bisschen so der Wunsch an das Umwelthaus, auch der Politik, auch da immer zu zeigen, einfach mal machen. Also einfach bestimmte Maßnahmen anfangen und ausprobieren. Ja, wie der Parking Day beim Umwelthaus, dass man einfach mal zeigt, wie Stadtraum anders funktionieren kann und dass man Flächen auch anders nutzen kann. Also einfach Dinge auch mal auszuprobieren und das zu zeigen, anstatt immer ganz große Strategien und Konzepte zu entwickeln. Und das tun wir im Umwelthaus auch mit unserer Veranstaltung Lebenswertes Kassel, ne, wo es sozusagen auch immer Vorträge gibt und wir Perspektiven aufzeigen, wie es funktionieren kann. Und das ist, glaube ich, das wäre so für mich ein ganz großer Wunsch, nicht lange Strategien entwickeln, einfach loslegen und machen.
Für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal, jetzt ist auch der Klimaschutzrat ist als Thema oder als Stichwort hier schon mehrfach gefallen. Der ist ja letztendlich, steht der Klimaschutzrat auch im Zusammenhang mit diesem Plan, Kassel 2030 klimaneutral zu machen, und auch die Stadtverordnetenversammlung hat das beschlossen, den einzusetzen. Das ist ein Gremium, wo eben viele Mitglieder aus allen möglichen Bereichen der Gesellschaft irgendwie zusammenkommen und ihre Expertise einbringen. Der Klimaschutzrat hat darüber hinaus Unterarbeitsgruppen, die sich mit ganz konkreten Dingen beschäftigen. Also ich nur mal als Stichwort beispielsweise eben Grün in der Stadt, oder andere haben dann mehr Mobilitätsthemen drauf. Andere wiederum beschäftigen sich meinetwegen mit dem Thema Wärmewende und beraten damit mit ihrer Expertise sozusagen auch die Politik, ne? Also so, das heißt ganz konkret die Leute, die in der Stadtverordnetenversammlung sitzen und die dann Entscheidungen treffen sollen, ne? Also so, ich meine, ich als Bürger der Stadt Kassel, sage ich mal, ich würde mir wünschen, dass ich mehr mitkriege vom Klimaschutzrat, weil ich finde, da gibt es deutlich Luft nach oben, was das Thema Öffentlichkeitsarbeit angeht, ne? Also so, damit wir als Bürgerinnen und Bürger einfach mitkriegen, also was die Diskussionen sind. Wir kriegen es halt im Zweifelsfall mit, wenn jetzt beispielsweise die Verbände wie die IHK und die Handwerkskammer aussteigen, das wird dann groß gespielt, ja. Aber so diese, und die haben ja sozusagen ihr eigenes Ding dann aufgemacht und so. Aber was da wirklich irgendwie läuft und was wir vielleicht noch irgendwie mitkommunizieren könnten, das fände ich als Bürger der Stadt Kassel irgendwie gut, wenn wir da noch ein bisschen mehr mitkriegen würden. Wir haben jetzt noch eine kurze Zeit, Martina, du hattest auch schon mal so Perspektiven und Potenziale irgendwie ins Auge gefasst für dich, ne, als jemand, der sozusagen als Kooperationspartnerin des Umwelthauses arbeitet. Kannst du das vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer aus deiner Perspektive so ein bisschen konkretisieren?
Ja, also ich sehe das Umwelthaus schon so als eben auch Andockpunkt für andere Vereine und Verbände, die sich im Umweltbereich engagieren oder auch im Klimaschutzbereich. Und ich finde es gut, also wenn da noch mehr nach außen aufgezeigt wird, darüber hinausgehend über die Verbände und Vereine, die es schon gibt, um den Bürgerinnen und Bürgern das einfach auch so mitzugeben. Es gibt, wir sehen es beim Tag der Erde, so viele Vereine, die in dem Bereich aktiv sind und Initiativen. Und man kommt selber nur beim Tag der Erde drauf, dass es die gibt, wenn man nicht vielleicht durchs Internet surft und die zufällig entdeckt oder davon hört. Und ich denke, das ist eine gute Plattform, die nicht digital sein muss in diesem Fall, sondern vor Ort sein kann und entsprechend diese Initiativen mit nach außen präsentieren kann oder da so eine Plattform gibt, ne? Die müssen da nicht alle örtlich sitzen, aber dass man darüber dann erfahren kann und auch Bescheid weiß. Ich denke, das wäre nochmal eine Möglichkeit und dann der vernetzende Gedanke, der dahinter steht natürlich.
Und Matthias, vielleicht noch eine abschließende Frage mit einer möglichst kurzen Antwort. Ich habe mir eben das Thema Generationenwechsel Fragezeichen auf den Zettel geschrieben, ne? Also, weil wir erleben es, dass natürlich irgendwo viele ältere Engagierte irgendwie gerne den Staffelstab weitergeben wollen, dass wir aber vielleicht, wir haben auf der anderen Seite, wenn wir jetzt an Fridays for Future denken, natürlich eine junge Bewegung, die sich aber vollkommen anders organisieren, die vielleicht gar nicht so in dieses Verbandswesen rein wollen. Vielleicht da nochmal so ganz in Kürze, also was das, weil das ja auch eine Rolle für die Zukunft spielt, wir haben noch 2-3 Minuten, dass wir zumindest diesen Aspekt noch mitnehmen.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir brauchen natürlich in den Verbänden auch den Nachwuchs und den gibt es ja. Also es gibt ja viele, die sich engagieren und es gibt eben diese vielen kleinen Initiativen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein, also Phänomen ist jetzt übertrieben, sondern es gibt eben diese Initiativen, die sich ein bestimmtes Thema nehmen und es umsetzen. So, und die Verbände, die engagieren sich halt dauerhaft. Und wir merken das, dass junge Leute schon zu uns kommen und uns auch um Rat fragen, aber dann sozusagen ihr Projekt umsetzen. Und ja, das war's dann. Und ich glaube, die Verbände können schon eine Menge mehr bieten und es gibt ja auch Greenpeace beispielsweise, da gibt's ja auch die Greenpeace Jugend das ist eben schon möglich, sich eben auch als junger Mensch in diesen Verbänden zu engagieren. Es ist halt, ich habe halt das Gefühl, ich glaube, die jungen Menschen, die brauchen eine andere Art, wie sie sich organisieren und sie sind eher so ein bisschen projektorientiert, aber auch das ist ja in den Verbänden im Umwelthaus möglich. Also wir würden uns das sehr wünschen. Wir sind immer sehr froh, wenn junge Leute zu uns kommen und bei uns mitmachen wollen. Deswegen ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja. Gut, dann erstmal bis hierher. Ganz, ganz vielen Dank. Also es würde reichlich Anknüpfungspunkte geben, wo wir noch Themen zu besprechen hätten. Möglicherweise werden wir das tun. Hier im Stadtlabor haben wir ja da ganz gute Möglichkeiten dazu. Ich habe es, glaube ich, vergessen, am Anfang zu sagen, wer hier die ganze Zeit redet. Das ist Klaus Scharke als Organisator dieses Stadtlabors. Und heute bei uns im Stadtlabor vom 28. März 2024 waren zu Gast Martina Keller von der Projektschmiede Keller und Gruber und Matthias Schepers, Vorstand des Umwelthaus Kassel e.V. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Ausführungen und wenn wir es technisch hinbringen, dann spielen wir jetzt noch eine kleine Musik.